Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Hallo, schön, dass ihr da seid. Ich bin Sibylle Salewski. Während des Zweiten Weltkriegs versuchten viele Juden und Jüdinnen vor den Nationalsozialisten aus Europa zu fliehen. Das war schwierig, weil man für andere Länder ein Visum brauchte oder andere Papiere und nicht jedem und jeder gelang es, da ranzukommen. Es gab aber einen Zufluchtsort, für den man, zumindest einige Zeit lang, kein Visum benötigte: Shanghai.
Wer nach Shanghai emigrierte, hatte in der Regel keine Wahl. Man versuchte, sich in seinem Hongkau einen jüdisch-mitteleuropäisch geprägten Lebensbereich zu schaffen, indem man in Restaurants, Geschäften oder Unterhaltungsstätten den eigenen Traditionen folgen konnte. Dieser Stadtteil wurde von seinen Bewohnerinnen deshalb auch Little Berlin bzw. Little Vienna genannt.
Circa 18.000 bis 20.000, meist jüdische ImmigrantInnen, suchten in den Jahren 1938 und 39 in Shanghai Zuflucht. Sie trafen auf eine zerstörte Stadt. In der Schlacht um Shanghai, im Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg, waren viele Häuser und ganze Viertel zerstört worden. Darunter auch Hongkou, das ist das Stadtviertel, in dem sich viele der jüdischen Geflüchteten ansiedelten. In seinem Vortrag, den ihr gleich hört, erzählt Thomas Picard, wie die Geflüchteten sich in Shanghai ihr eigenes Viertel aufbauten und wie sie später von der japanischen Besatzungsmacht gezwungen wurden, in nur wenige Straßenzüge umzusiedeln. Diese Straßen wurden als Shanghaier Ghetto bekannt. Thomas Picard ist Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft und Kulturwissenschaften an der Kakushin-Universität Tokio. Die Geschichte des Shanghaier Ghettos ist bekannt. Doch in China selbst ist sie über viele Jahrzehnte hinweg in Vergessenheit geraten, sagt Thomas Picard. Heute ist das anders. In China wird wieder an das jüdische Exil von Shanghai erinnert. Warum dieses Erinnern in China heute wieder aktuell ist und auch eine politische Dimension hat, darum geht es jetzt in dem Vortrag. Er hat den Titel »Kontroversen um die Einschätzung der japanischen Judenpolitik in Shanghai während des Zweiten Weltkriegs«. Thomas Picard hat diesen Vortrag am 13. Januar 2023 gehalten im Rahmen des Forschungskolloquiums Diaspora, Exil, Migration der Europa-Universität Viadrina.
Wie Sie gesagt haben, möchte ich also heute zu diesem Thema Shanghai sprechen, und zwar vor allem aus der Perspektive Shanghai als Exil- und Erinnerungsraum. Es geht also jetzt nicht so sehr um solche autobiografischen Erinnerungen, sondern eigentlich um den Versuch zu verstehen oder darzustellen, was mit diesem Exil- und Erinnerungsraum im Laufe der Jahre bis heute eigentlich passiert ist. Ja, mein Thema also Kontroversen um die Einschätzung der japanischen Judenpolitik in Shanghai während des Zweiten Weltkrieges, was eine etwas zugespitzte Fragestellung ist vor dem Hintergrund der Darstellung dieses, wie ich eben sagte, Exil- und Erinnerungsraumes, den man ja mit wechselnden Namen wie eben Shanghai oder auch Hongkou oder auch Tilanquiao belegen kann. Darüber spreche ich gleich darüber. Hier eine kleine Gliederung. Also nach einer kurzen Einleitung spreche ich zunächst über den jüdischen Migrationsort Hongkou, wobei es sich dabei um einen Stadtteil Shanghais handelt, wie er sich historisch gebildet hat, dann über das Shanghaier Ghetto als Besonderheit dieses jüdischen Exils. Dann komme ich in dem vierten Punkt gewissermaßen auf das Nachleben dieses Exils zu sprechen, wie es durch seine Musealisierung in Shanghai selbst erinnert wird, um dann zu dem vielleicht strittigsten Punkt zu kommen, den ich Sinisierung dieses Exils genannt habe, wobei es dann eben auch um die kontroverse Einschätzung der japanischen Judenpolitik schwerpunktmäßig gehen soll und dann im letzten Punkt Versuch einer Gesamtbewertung und Fazit. Ja, also zur Einleitung. Es ist bekannt und Gegenstand der mittlerweile recht umfangreich gewordenen Forschung zum Exil in Shanghai, dass zwischen 1938 und 1939 insgesamt circa 18.000 oder bis zu 20.000, die Zahlen variieren ja, vor allem jüdische Emigrantinnen Ich sage jetzt also Emigranten und Emigrantinnen, Emigrantinnen mit großem I, aus Nazi-Deutschland und Österreich vor dem Holocaust flohen, um sich in dieser chinesischen Hafenstadt niederzulassen, wo sie Krieg und Holocaust überleben konnten. Shanghai war für sie, anders als praktisch die gesamte Welt, ein zugänglicher Exilort, für den man keine Visa, Affidavits oder andere Papiere benötigte. Ab August 1939 wurden allerdings schon erste Einreisebeschränkungen erlassen, die aber oft nicht eingehalten wurden. Das war eine sehr verworrene Situation, über die beispielsweise die israelische Shanghai-Forscherin Irene Eber Auskunft gibt. Diese begrenzte, aber doch eben für einen bestimmten Zeitraum existierende Erreichbarkeit und Offenheit Shanghais lag daran, dass aufgrund von politischen Konstellationen, die ihren Ursprung in der Kolonialgeschichte hatten, in Shanghai separate Territorien existierten, die nicht China gehörten. Es gab eine französische Konzession und ein hauptsächlich von den Briten und den US-Amerikanern kontrolliertes internationales Gebiet. Das sehen Sie so ungefähr hier auf dieser Karte. Und hier dieser Stadtteil Hongkou, Hongqiu, wie es hier heißt, um den wird es dann gehen. Zudem gab es seit dem Ende des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges 1937 die Japaner als Besatzungsmacht, die unter anderem den Shanghaier Stadtteil Hongkou beherrschten. Nach Pearl Harbor besetzten die Japaner im Dezember 1941 fast die gesamte Stadt, die dann bis Kriegsende unter ihrer Kontrolle stand. Diese schon oft erzählte Geschichte vom Shanghaier Exil will ich hier aber nicht noch einmal wiederholen. Vielmehr soll untersucht werden, wie sich zunächst der jüdische Migrationsort Shanghai konstituiert hat und wie dann, nachdem die emigrierten Juden und Jüdinnen nach Kriegsende die Stadt wieder verlassen hatten, Shanghai zu einem Erinnerungs- und Gedächtnisort wurde. Anschließend soll danach gefragt werden, wie das jüdische Exil von China selbst zu einem Gedenkort gestaltet und in die eigene, also chinesische Erinnerungspolitik eingeführt wurde. Dabei werden bestimmte Probleme und Kontroversen aufgeworfen, die ich dann am Ende des Vortrags diskutieren möchte, natürlich vor allem mit Ihnen gerne dann diskutieren möchte. Noch eine kleine terminologische Klärung. In Hinsicht auf Emigration und Exil verwende ich folgende Begriffe, orientiert an Forschungen natürlich zum kollektiven Gedächtnis und zu Erinnerungskulturen. Zunächst einmal Migrationsort, was der Ort ist, an dem sich die Emigrantinnen niederlassen, in diesem Fall Shanghai bzw. Hongkou. Entfernen Sie sich von diesem Ort und denken spontan an ihn zurück, oder sprechen zum Beispiel mit Ihren Kindern darüber, das heißt rekapitulieren Sie ihn, in Ihrem kommunikativen Gedächtnis wird er zum Erinnerungsort. Wenn sich Ihre Erinnerung dauerhaft aufzeichnen, das heißt, wenn Sie vom kommunikativen zum kulturellen Gedächtnis übergehen, wird der Ort zu einem Gedächtnisort. Und wenn diese Erinnerung schließlich offiziell wird, indem zum Beispiel Straßennamen, Gedenktafeln oder Institutionen wie Museen an den Ort als Migrationsort erinnern und diese Maßnahmen auch von der lokalen Bevölkerung bzw. ihrer Verwaltung unterstützt oder sogar initiiert werden, dann spricht man von einem Gedenkort. Dieser gesamte Verlauf also ist bei Shanghai nun zu beobachten. Fangen wir also mit dem Migrationsort, das heißt mit dem jüdischen Migrationsort Hongkou an. Die nach Shanghai einreisenden Juden und Jüdinnen trafen auf eine durch den Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieg und die Schlacht um Shanghai zu großen Teilen kriegszerstörte Stadt. Besonders in Mitleidenschaft gezogen war der Stadtteil Hongkou, wohin die in Shanghai agierenden jüdischen Hilfskomitees die meisten der aus Europa eintreffenden jüdischen Flüchtlinge schickten, weil die Lebenshaltungskosten dort weitaus am niedrigsten waren. Allerdings durften sich bis zur Einrichtung des Ghettos im Mai 1943, auf das ich gleich noch eingehen werde, die jüdischen Emigrantinnen überall in Shanghai niederlassen. Besonders beliebt und am teuersten war die französische Konzession, da sie zu den am wenigsten kriegszerstörten Gebieten gehörte. Hier ein Bild dieser fast idyllischen französischen Konzession. Ja, und hier eine Karte, auf der man die kriegszerstörten Gebiete klar erkennen kann. Die schwarze Fläche ist kriegszerstörtes Gebiet, was sich hier also im Norden und ungefähr hier auch, wo Honkau sich befindet, konzentriert, während beispielsweise hier die französische Kolonie, das gelbe Gebiet, ganz unbeschädigt geblieben ist. Um also in Honkau leben zu können, mussten die Emigrantinnen zunächst die Kriegstrümmer beseitigen und die Häuser wieder aufbauen. Hier einmal ein Bild, wo man ungefähr sehen kann, wie zerstört das war und wo wir auch gleich sehen, wer die Verursacher dieser Zerstörungen waren, nämlich die Japaner. Diese jüdischen Aufbauarbeiten wurden zum Teil noch während des Krieges zu einer sinnstiftenden Erzählung beziehungsweise zu einem Narrativ oder auch zu einem Selbstbehauptungs- beziehungsweise Überlebensmythos verdichtet, wobei ich hier Mythos ganz neutral sozusagen als eine solche sinnstiftende Erzählung verstehen möchte. So war beispielsweise 1942 in einem Artikel in einer der zahlreichen Zeitungen der deutschsprachigen Emigration in Shanghai zu lesen. Ich zitiere: Honkau war Anfang 1939 ein Trümmerhaufen, menschenleer und nachts unbeleuchtet. Es ist unbestrittenes Verdienst der jüdischen Immigration, aus diesem Nichts wieder einen blühenden, florierenden Vorort gemacht zu haben. Zitat Ende. Ganz ähnlich äußerte sich ein anderer Zeitzeuge, Zitat: Buchstäblich aus dem Müll entstand in Honkau eine neue Siedlung, eine europäische, mitten im fernen Osten. Zitat Ende. Diese Zitate zeigen, dass die jüdischen Flüchtlinge das von ihnen zum großen Teil selbst, also wieder aufgebaute Honkau, als ihren eigenen Ort definierten, der, obwohl er nur als temporär angesehen wurde, sich doch vor allem von seiner chinesischen Umwelt unterscheiden sollte. Eine europäische Siedlung, wie es ja hieß. Natürlich gab es einige Versuche von jüdischer Seite aus, mit ihrer chinesischen Umwelt zu kommunizieren, wie zum Beispiel die von dem aus Wien nach Shanghai gekommenen Adolf Josef Storfer herausgegebene Zeitschrift Gelbe Post, die den Emigrantinnen China erklären sollte. Doch eigentlich war das Interesse an China nur mäßig. Nur wenige der deutschsprachigen Emigrantinnen lernten zum Beispiel Chinesisch. Viele fühlten sich schon mit dem Englischlernen ausgelastet. Englisch galt auch als Shanghais Verkehrssprache. Man versuchte vielmehr, sich in seinem Honkau einen jüdisch-mitteleuropäisch geprägten Lebensbereich zu schaffen, indem man in Restaurants, Geschäften oder Unterhaltungsstätten den eigenen Traditionen folgen konnte. Dieser Stadtteil wurde von seinen Bewohnerinnen deshalb auch Little Berlin bzw. Little Vienna genannt. Hier sehen Sie mal eine Straßenszene mit den Inschriften der Geschäfte, die eben zum Teil auf Deutsch da sind. Von dem internationalen Leben in Shanghai, welches vor allem am Bund stattfand, der berühmten Uferpromenade, ich hatte das Bild ja schon am Anfang gezeigt, hier noch einmal, wo sich also Geschäfte, Banken, Hotels und Clubs konzentrierten, waren die allermeisten jüdischen Flüchtlinge schon allein aus finanziellen Gründen ausgeschlossen. Hier mal eine heutige Ansicht vom Bund, das berühmte Peace Hotel. Vor allem nach dem Krieg dann auch wurde dieses jüdische Leben in Honkau, welches sich später im Shanghaier Ghetto, wenn auch nicht freiwillig, verdichten sollte, zum Inbegriff bzw. wie ich sagte, zum Mythos eines jüdischen Überlebensraums während des Holocausts. So schrieb der Shanghai-Emigrant Michael Blumenthal Folgendes, ich zitiere: Im Rückblick auf die Ghettojahre ist es bemerkenswert, dass es einer derart gemischten Gruppe armer, abgerissener europäischer Juden, die unter schwierigen Umständen mitten im Krieg in China auf die Straße gesetzt worden waren, dennoch gelang, eine lebensfähige, sich selbst versorgende und halbwegs vernünftig funktionierende Gemeinde aufzubauen. Zitat Ende. Diese Auffassung lässt allerdings gewisse Voraussetzungen aus. So stellten ansässige Juden eine Infrastruktur zur Verfügung. Vermögende sephardische bzw. Bagdadi jüdische Familien Sassoon, Kaduri und Hadun finanzierten die von anderen ortsansässigen Juden gebildeten Hilfskomitees großzügig. Weitere Mittel kamen von internationalen jüdischen Hilfsorganisationen, sodass ab 1939 eine Reihe von Flüchtlingsheimen gebaut werden konnten, die neben Übernachtungsmöglichkeiten auch in sogenannten Suppenküchen den Emigrantinnen täglich wenigstens eine warme Mahlzeit anbieten konnten. Hier haben wir ein solches Flüchtlingsheim und hier so eine Suppenküche. Ja, ich komme dann zu meinem dritten Punkt, zum Shanghaier Ghetto. Im Februar 1943 erließen die japanischen Militärbehörden in Shanghai eine Proklamation, in der alle europäischen Juden und Jüdinnen, die allerdings darin Stateless Refugees genannt wurden, die nach 1937 nach Shanghai gekommen waren, aufgefordert wurden, innerhalb von 3 Monaten in einen ca. 2,5 Quadratkilometer umfassenden Bereich innerhalb von Hongkou umzuziehen. Das sieht man hier auf der Karte, dieses rote Gebiet. Und Sie sehen, das sind ja wirklich nur ein paar Straßenzüge, die also dieses Ghetto gebildet haben. In dieses enge Gebiet, welches Shanghaier Ghetto genannt wurde, mussten sich nun die rund 18.000 Emigrantinnen drängen. Die Bezeichnung Ghetto ist hier missverständlich, da die Lebensbedingungen dort zwar hart waren, aber dieser Bereich, anders als die von den Nazis in Osteuropa errichteten Ghettos, keine Zwischenstation auf dem Weg in die Vernichtungslager war. Auch eine Segregation fand nicht statt. Die hier vorher ansässigen Chinesinnen durften dort auch weiter wohnen bleiben. Es gab keine Mauern, aber Abgrenzungen aus Stacheldraht. Die japanische Militärverwaltung kontrollierte den Bezirk und richtete eine Art Hilfspolizeidienst ein, kümmerte sich aber ansonsten nicht weiter um das Leben der Flüchtlinge. Deren Bedingungen verschlechterten sich rapide. Die Menschen verarmten, sie mussten zum Teil ihre letzten Kleidungsstücke verkaufen und dann Säcke als Kleidung tragen. Viele starben an Unterernährung. Wollte jemand das Ghetto verlassen, brauchte man eine Erlaubnis dafür, wie auf diesem Schild zu sehen ist. Und es gab natürlich auch Eingangs- und Ausgangskontrollen. Da es den Emigrantinnen erlaubt war, in anderen Stadtteilen Shanghais zu arbeiten, waren sie gezwungen, sich auf umständliche und oft entwürdigende Weise eine Art Pass oder Passierschein, eben diese hier genannte Permission, zu besorgen. Wie wichtig die Erinnerungen an diesen fragilen Überlebensraum waren, wird in Stimmen von ehemaligen Emigrantinnen deutlich. So spricht Blumenthal davon, dass er im Shanghaier Ghetto, ich zitiere, mehr über das Wesen des Menschen, über seine Fähigkeit zum Bösen und sein Potenzial für das Gute gelernt habe, als die meisten Menschen in ruhigeren Zeiten in ihrem ganzen Leben. Und der Holocaust-Historiker David Kranzler, der ja das erste Buch über das Shanghaier Exil geschrieben hat, schreibt, dass das Leben in Shanghai für viele die erstmalige Erfahrung einer jüdischen funktionierenden Gemeinschaft war und von daher auch prägend war. Die Erlebnisse in Shanghai und die Erinnerungen an sie waren für viele der Überlebenden von lebensbestimmender Bedeutung, was sich in der Vielzahl von autobiografischen Büchern zeigt, das Thema von Herrn Xiao. Und diese große Bedeutung zeigt sich aber auch in den Interviews mit den ehemaligen Emigrantinnen oder in ihren Gemeinschaftsaktivitäten, die es bis etwa 2015 gegeben hat. Es gab nämlich eine Shanghai-Überlebendenorganisation namens The Rickshaw, die auch eine eigene Homepage hatte. Ja, ich komme jetzt zum Teil 4 vom Erinnerungs- zum Gedächtnisort. Was ist mit dem jüdischen Migrationsort Shanghai nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs passiert? Welche Veränderungen hat er erfahren? Wie wurde er genutzt? Wie symbolisch besetzt? Im Folgenden frage ich nach den materiellen und symbolischen Gedächtnis- und Gedenkorten, die geschaffen wurden, um die Erfahrungen des jüdischen Exils zu bewahren und in historische und politisch-kulturelle Kontexte einzufügen. Es werden dabei zwei Phasen unterschieden, die nicht streng aufeinander folgen, sondern sich überlagern, nämlich die Musealisierung des Exils und seine Sinisierung. Zunächst also mal zur Musealisierung. Nachdem das Shanghaier Ghetto im August 1945 von US-amerikanischen und nationalchinesischen Truppen befreit und aufgelöst worden war, begannen die jüdischen Emigrantinnen nach und nach die Stadt zu verlassen. Hier ein Bild nach der Befreiung und Sie sehen also die Fahnen der Befreier an dieser Wand gemalt. Die befreiten Juden und Jüdinnen gingen vor allem in die USA, nach Australien sowie in das britische Mandatsgebiet Palästina beziehungsweise ab 1948 nach Israel. Einige kehrten auch nach Deutschland beziehungsweise Österreich zurück. Die von der Kuomintang-Partei geführte Republik China hatte bereits im Dezember 1945 die ehemals deutschen und österreichischen Juden und Jüdinnen aufgefordert, das Land zu verlassen. Die chinesischen Kommunisten, die im Mai 1949 in Shanghai einmarschiert waren und mit der Gründung der Volksrepublik China wenig später am 1. Oktober ihre Macht konsolidiert hatten, setzten diese Politik fort, sodass spätestens bis 1950 so gut wie alle jüdischen Emigrantinnen die Stadt verlassen hatten. In Shanghai geriet das jüdische Exil für rund 40 Jahre in Vergessenheit. In die Häuser, die von den Emigrantinnen in Hongkau bewohnt worden waren, zogen Chinesinnen ein, die um diese Geschichte zumeist nicht wussten. In den 1980er Jahren begann man sich auch in China, wie beispielsweise ja auch in Deutschland, angesichts der rasanten Modernisierung des Landes, welche das kulturelle und historische Erbe zu zerstören drohte, für die eigene Vergangenheit zu interessieren. So wurde 1982 das Gesetz der Volksrepublik China zum Schutz kultureller Relikte erlassen und die Stadtverwaltung richtete im Anschluss daran 12 Stadtgebiete als besonders schützenswerte historisch-kulturelle Zonen ein. Eine dieser Zonen ist zum Beispiel der schon erwähnte Bund, die Uferpromenade am westlichen Ufer des Huangpu-Flusses, wo repräsentative europäische Kolonialbauten stehen. Diese Gegend liegt, wie gesagt, außerhalb Hongkongs und wurde von den Emigrantinnen ja auch, wie ich sagte, selten frequentiert. 2003 wurden dann allerdings auch Teile Hongkongs unter dem Namen Tilangqiao-Distrikt, ich komme gleich zu dieser Namenswahl, unter diesen besonderen Schutz gestellt. Dort befinden sich einige bis heute erhalten gebliebene ehemalige Wohnhäuser jüdischer Emigrantinnen, die so bislang vor dem Abriss bewahrt werden konnten. Parallel zu diesen Erhaltensbemühungen fing man mit wissenschaftlicher Forschung zum jüdischen Exil in Shanghai in größerem Umfang an. 1988 wurde das Center of Jewish Studies Shanghai als Abteilung der renommierten Shanghai Academy of Social Sciences gegründet. Es stand unter der Leitung des Politikwissenschaftlers und Historikers Pan Guang, der ab den 1990er Jahren zahlreiche Publikationen über das jüdische Exil in Shanghai und China schrieb. Sein 2019 auf Englisch erschienenes Buch, Sie sehen es hier, A Study of Jewish Refugees in China, fasst diese Forschungen für ein internationales Publikum zusammen. Zudem führt dieses Center Gedenkveranstaltungen unter anderem mit ehemaligen jüdischen Emigrantinnen in Shanghai durch. Ich komme auf eine solche Veranstaltung gleich zu sprechen, zeigt Ausstellungen und organisiert wissenschaftliche Konferenzen. 1992 beschloss die Stadtverwaltung, die Ochel-Mosche-Synagoge in ein Museum zur Erinnerung an die jüdischen Emigrantinnen umzuwandeln. Sie gehörte allerdings russischen Juden der Schabbat-Bewegung, die sie 1927 erbaut hatten und die sie wieder als orthodoxe Synagoge eröffnen wollten. Schließlich konnte ein Kompromiss gefunden werden. Die Synagoge wurde zwar in ein Museum umgewandelt, kann aber gelegentlich für jüdische Zeremonien genutzt werden. Das Gebäude wurde schließlich 2007 als Shanghai Jewish Refugees Museum eröffnet, 2018 erweitert und 2020 wieder eröffnet. Hier einige Bilder zum Museum. Also Sie sehen noch die alte Inschrift, die Synagoge, dann jetzt der neue Name des Museums, hier von außen, auch Außensicht des Museums oder hier von innen. Das Museum zeigt heute mehr als 1000 Objekte auf einer Ausstellungsfläche von mehr als 4000 Quadratmetern. Zudem war bereits 1994 eine Stele mit einer Gedenktafel in dem kleinen Wayside Park, heute Huishan Park, dem einzigen Park im ehemaligen Ghetto, errichtet worden. Die dreisprachig, Chinesisch, Hebräisch und Englisch, der jüdischen Flüchtlinge gedenkt. Hier also diese Stele, hier kann man die Inschrift dann noch ein bisschen genauer sehen. Insgesamt verfügt Shanghai so gegenwärtig über Gedenkorte und Institutionen, die die vormalige Anwesenheit jüdischer Flüchtlinge in Hongkou in der Memorialgeschichte der Stadt verankern. Ich komme zum nächsten Punkt, also zur Sinisierung des jüdischen Exils. Ja, Sinisierung bedeutet ein China in den Mittelpunkt stellenden Akkulturationsprozess, den ich am Beispiel dieses Exils beschreiben möchte. Die oben erwähnte Zone in Hongkou, die von der Stadtverwaltung also ab 2003 geschützt wurde, erhielt von ihr auch einen Namen, Tilankiao Historical and Cultural Zone oder kurz einfach nur Tilankiao Distrikt. Hier befinden sich Straßenzüge mit bis heute erhaltenen Häusern von jüdischen Emigrantinnen, wie zum Beispiel an der heutigen Huoshan Road, wo ein repräsentatives Gebäude steht, in dem sich früher das Verbindungsbüro einer jüdischen Hilfsorganisation aus den USA, JDC, hier das Haus nochmal mit der Erklärung dazu, befand. Diese Straßenzüge innerhalb dieses Tilankiao-Distrikts erhielten von der Stadtverwaltung den Namen Shanghai Ark, also Shanghai Arche. Auch wird in einer Publikation ausführlicher von Past Jewish Noah's Ark in Shanghai gesprochen, also die vergangene Arche Noah in Shanghai. Wie das folgende Bild einer gegenwärtigen Hinweistafel für Touristinnen zeigt, wird also zwischen Tilankiao und Shanghai Ark eine enge Verbindung hergestellt. Und hier auf dieser Tafel wird auch der Name Tilankiao erklärt. Der Text besagt, dass Tilankiao der Name eines in dieser Zone befindlichen Gefängnisses ist, welches nun zu einer Gedenkstätte, wie es hier heißt, of the Anti-Japanese War, umgewandelt wurde. Auch wird ja hier auf dem Text ein kommunistischer Märtyrer genannt. Dieses Gefängnis wurde 1901 von den Briten für das Shanghai International Settlement gebaut, um zunächst europäische und chinesische Gefangene aufzunehmen. Während der Kriegsjahre wurde es von der japanischen Armee übernommen, die dort unter anderem auch alliierte Kriegsgefangene inhaftierten. Was allerdings auf der Hinweistafel nicht gesagt wird, ist, dass Tilankiao noch bis nach der Jahrtausendwende als Gefängnis auch für chinesische Dissidenten diente. Amnesty International kümmerte sich beispielsweise noch 2005 um einen dort inhaftierten politischen Gefangenen. Die Inschrift auf dem gegenwärtigen Hinweisschild nimmt also darauf Bezug, dass zur Zeit der japanischen Besatzung und der dort anschließenden Zeit unter der Kuomintang-Regierung chinesische Kommunisten dort inhaftiert und getötet wurden. Damit wird ja das jüdische Exil mit diesem anderen Kontext verbunden und so auch in einen gewissen anderen Zusammenhang gerückt. Wie längerfristig die Pläne mit dieser Zone und mit den in ihnen ehemals von jüdischen Emigrantinnen bewohnten Häusern aussehen, scheint gegenwärtig noch ungewiss zu sein. Als materielle Zeugnisse des europäisch-jüdischen Exils in Shanghai die heutigen Besucherinnen viel mehr als nur ein Museum, ein plastisches Bild von den extrem harten Überlebensbedingungen der Emigrantinnen vermitteln, wäre ihr Erhalt sicher wünschenswert. Wahrscheinlicher als die aufwendige Restaurierung dieser Häuser ist allerdings ihr Abriss und die damit verbundene Reduktion der räumlichen Erinnerung an das Exil auf den Kernkomplex der Museumsanlage allein, umgeben von der modernen Stadtlandschaft, wie man das hier auf diesem Modell schon einmal sehen kann. Ich komme dann zu meinem letzten Punkt, den ich ja in gewisser Weise schon angedeutet habe, also kritische Bewertung der chinesischen Erinnerungspolitik und Fazit. In der mittlerweile etablierten Archenmetapher, ich habe hier eine Webseite, ich weiß nicht, ob das jetzt klappt, dass ich die aufrufe. Ja, klappt. Also das ist eine Webseite aus Israel, glaube ich, die also unter diesem Titel Shanghai Ark sich hier artikuliert. Also das nur ein Beispiel für diese Etablierung dieser Archenmetapher. Damit wird in dieser Archenmetapher meines Erachtens das Verständnis des jüdischen Exils als Teil der chinesischen Erinnerungspolitik auf den Punkt gebracht. Mit dieser Metapher wird ein Narrativ vermittelt, in dem analog zur biblischen Arche, die bekannterweise dem glaubenstreuen Noah, seiner Familie und allen Tierarten Schutz und Rettung geboten hatte, das chinesische Volk selbst in diese Schutz- und Rettungsposition eingerückt. Dieses Volk nämlich habe, wenn man dem Narrativ folgt, die jüdischen Emigrantinnen gerettet, und zwar nicht nur vor den deutschen Nationalsozialisten, sondern auch vor der mit ihnen verbündeten japanischen Okkupationsmacht. Damit wird die Geschichte des jüdischen Exils in Shanghai zur Geschichte der Ermöglichung dieses Exils durch das chinesische Volk umgedeutet und damit Teil der Geschichte vom heroischen Kampf dieses Volkes gegen die japanische Besatzungsmacht. Ein Narrativ, das nach wie vor von großer Aktualität im gegenwärtigen China ist, ja zur Legitimation der Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas beiträgt. Diese chinesische Erinnerungspolitik muss an den Stellen meines Erachtens kritisch bewertet werden, an denen historische Fakten verändert werden. Dafür drei Beispiele. Zum einen entwirft der genannte Doyen dieser chinesischen Shanghai-Forschung Pang Guang die Fiktion, dass die jüdischen Emigrantinnen Shanghai als Erinnerungsort aufgrund einer Übereinstimmung des Jüdischen mit dem Chinesischen freiwillig gewählt hätten. Wenn er am Anfang seines eben erwähnten Buches schreibt, ich zitiere, "Why did the Jews pick China, especially Shanghai, as their promised land? This question has long obsessed the academia." So beinhaltet diese kurze Aussage bereits Fehlannahmen und Unterstellungen. Abgesehen von der deplatzierten Metapher vom gelobten Land, wählten die Juden keineswegs Shanghai schon gar nicht als ihr Wunschziel und die Forschung war auch keineswegs mit dieser Frage beschäftigt, da die Antwort ja auf der Hand liegt. Es gab einfach so gut wie keine anderen Möglichkeiten zu Shanghai. Pan listet dagegen historische und kulturelle Gründe für eine Wahl dieses Emigrationsortes auf, darunter zum Beispiel ein Hinweis auf die sogenannten Kaifeng-Juden, bei denen es sich um eine kleine Gruppe von Juden und Jüdinnen, die im 8. Jahrhundert als Händler nach China gekommen waren, handelte. Ein weiterer Grund sei das Fehlen von Antisemitismus in China. Auch konstruiert er kulturelle Gemeinsamkeiten zwischen Juden und Chinesen in der Weise, dass beide Völker eine starke Familienorientierung und Geschäftssinn besitzen würden. Dagegen wird aber in den zahlreichen Erinnerungsbüchern der jüdischen Emigrantinnen immer wieder betont, dass Shanghai ein sehr negatives Image hatte. Und dies wird in der internationalen Shanghai-Forschung im Allgemeinen auf die Formel gebracht: Wer nach Shanghai emigrierte, hatte in der Regel keine Wahl. Dass man dennoch nach Shanghai ging, lag daran, dass viele bei Gefahr des Lebens auch schnell emigrieren mussten. So wurden ja zum Beispiel viele Juden während der Novemberpogrome 1938 verhaftet und später unter der Auflage aus dem KZ entlassen, Deutschland in kürzester Zeit zu verlassen. Dass man nach Shanghai ging, liegt weiter daran, dass diese Stadt oft auch nur als ein temporäres Ziel, von dem man aus hoffte, zu anderen Exilorten weiterreisen zu können, angesehen wurde. Zweitens wird in der chinesischen Shanghai-Forschung das Zusammenleben der Juden und Jüdinnen mit ihren chinesischen Nachbarinnen tendenziell zu einer völkerverbindenden Gemeinschaft verklärt. Ja, dieses Zusammenleben wird zuweilen regelrecht verkitscht. So wird über ein Treffen 2006 von Shanghai-Überlebenden, über das ich auch hier dieses Bild habe, welches schon unter dem etwas merkwürdigen Titel 100 Jews Return Home dieser emotionale Bericht in einer offiziellen Verlautbarung gegeben. Ich zitiere: The end of this gathering, also dieser Zusammenkunft, evolved into an almost uncontrollable spectacle in Huashan Park, also in diesem Park, following the moving music Schindlers List, also der Musik aus dem Spielberg-Film Schindlers Liste, meeting with old Chinese neighbors they hadn't seen for a long time, the Shanghai-Lenders, so haben sich die Shanghai-Überlebenden genannt, Shanghai-Länder, had no way to control their own feelings. They embraced and cried together with their old Chinese friends, letting out years of emotions. Ja, bedenkt mal, dass das jüdisch-chinesische Leben in Hongkou realita, wie ich versucht habe zu zeigen, eher ein Nebeneinander als ein Miteinanderleben gewesen war, so hat dieses Zusammentreffen natürlich auch einen gewissen inszenatorischen Charakter, würde ich mal sagen. Ein dritter und sicher kontroverser Punkt stellt nun die Bewertung der damaligen Rolle Chinas und Japans dar. Diese Archenmetapher wertet die Chinesen und Chinesinnen eben zu aktiv Handelnden, die jüdischen Emigranten beschützenden Akteurinnen auf. Und das ist ja ein sehr interessanter Punkt. Ich glaube, man muss da wirklich differenzieren, wirklich auch zwischen den Gebieten, die der chinesischen Kontrolle noch unterstellt waren, beziehungsweise den Gebieten, wo eben China keine Handlungsmacht hatte. Und Shanghai gehörte eben zu den Gebieten, wo die japanische Militärverwaltung dafür verantwortlich war, was mit den jüdischen Emigrantinnen geschah. Weiter wird meines Erachtens aus chinesischer Sicht die Rolle, die Japan spielte, dämonisiert, wobei ich jetzt eben konkret zu den Kontroversen komme. Pan spricht beispielsweise durchweg von Japanese Fascists oder davon, dass das Shanghaier Ghetto was similar to a concentration camp. Ich hatte ja eben die Unterschiede zu Ghettos und gar natürlich zu Konzentrationslagern genannt. Ich glaube, dass diese Sichtweise nicht von Vorteil ist, weil sie verhindert, die spezifische japanische Umgangsweise mit den jüdischen Flüchtlingen zu erkennen, die sich in diesem entscheidenden Punkt deutlich von der Umgangsweise ihres deutschen Bündnispartners unterschied. Den Japanern ging es nicht darum, die europäischen Juden und Jüdinnen systematisch umzubringen. Ganz im Gegenteil. Die japanischen Maßnahmen retteten Tausende von ihnen vor dem Holocaust. Diese These wurde unlängst wieder einmal klar von einem der führenden Forscher zum Shanghaier Exil, von dem amerikanischen Historiker Steve Hochstadt formuliert, wenn er schreibt, ich zitiere: The actions of the Japanese government and military before and during the Holocaust saved tens of thousands of Jews in Shanghai from murder by Japan's Nazi allies. Zitat Ende. Und man sollte in diesem Zusammenhang auch nicht die Tatsache vergessen, dass sich sogar während der Kriegszeit in Japan selbst deutsch-jüdische Emigranten befanden, wie zum Beispiel der Philosoph Karl Löwitt, der Architekt Bruno Taut oder der Musiker Klaus Pringsheim, um nur einige bekanntere Namen zu nennen. In dieser Hinsicht, um die Kontroversen der Shanghai-Forschung, insbesondere um die der japanischen Judenpolitik, muss, so denke ich, die internationale Exil- und Shanghai-Forschung in einen kritischen Dialog mit der chinesischen treten, deren ideologische Festlegungen aber realistisch betrachtet gegenwärtig wohl kaum aufzubrechen sind. In positiver Hinsicht, und man sollte positiv denken, könnte allerdings eine engere Verknüpfung der jüdischen Exilgeschichte mit der Geschichte Chinas, zum Beispiel mit dem chinesischen Widerstand gegen die japanische Okkupationsmacht, ein vielversprechender Forschungsansatz sein. Eine solche Verknüpfung würde nicht zuletzt einer gegenwärtigen methodischen Neuorientierung folgen, nämlich der multidirektionalen Erinnerung, bei der es darum geht, überlappende bzw. miteinander verstrickte Erinnerungsstränge herzustellen. Ich denke hier natürlich an den Forschungsansatz der Multidirectional Memory des amerikanischen Holocaust-Forschers Michael Rothberg. So wäre an zukünftige Forschungen zum jüdischen Exil in Shanghai zu denken, die dieses stärker in den Kontext der chinesischen Geschichte, die ja nicht zuletzt auch als eine der Entkolonialisierung aufzufassen ist, aber auch der damaligen transkulturellen Situation dieser Stadt überhaupt rücken würden. Ja, das wäre es von mir aus. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.
Das war der Germanist Thomas Picard über die japanische Judenpolitik in Shanghai während des Zweiten Weltkriegs. Er hat seinen Vortrag am 13. Januar 2023 gehalten im Rahmen des Forschungskolloquiums Diaspora, Exil, Migration der Europa-Universität Viadrina. Wir beim Hörsaal verlosen diese Woche einmal zwei Freikarten. Wofür? Für das Beats and Bones Festival im Naturkundemuseum Berlin. Es ist ein Festival für Wissenschaftspodcasts und da machen wir, der Hörsaal, mit. Das Ganze findet statt am 22. September. Ihr könnt dort einen Hörsaal live erleben und unser Team kennenlernen. Habt ihr Lust? Schreibt uns. Und zwar eine Mail mit eurem Namen an die Adresse mail@deutschlandfunknova.de. Vielleicht habt ihr ja Glück und ihr bekommt von uns zwei Freikarten. Ich bin Sibylle Salewski. Bis zum nächsten Hörsaal. Macht's gut.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.